Aber die Frage, die uns beschäftigt, beten, wie geht das? Es gibt ja kaum einen Menschen, der nicht betet. Dazu muss man kein Christ sein, man kann ja auch einer ganz anderen Religion angehören, man muss sogar gar keiner Religion angehören, aber jeder Mensch erlebt in seinem Leben Situationen, da fängt er an zu beten. Beten ist etwas, was uns sehr natürlich im Herzen ist. Da gibt es auch Zitate, die unser Volksmund dann entwickelt hat, zum Beispiel Not lehrt beten oder so ein Aufschrei, da hilft nur beten. Wir wissen, es gibt Situationen, da ist das Gebet die letzte Sache, die man machen kann. Aber was ist eigentlich Gebet? Christen sagen ja, Gebet ist was ganz Fantastisches. Christen schwärmen vom Gebet. Vor 30 Jahren bin ich Christ geworden. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, das zwar in die Kirche ging, an Ostern und an Weihnachten. Wir Kinder gingen an Weihnachten mit, aber ansonsten haben wir wenig Bezug gehabt. Und vor 30 Jahren bin ich dann Christ geworden und letzte Woche habe ich dran gedacht, am Mittwoch, letzten Mittwoch vor 30 Jahren war meine Taufe, habe ich mich taufen lassen. Und es ist toll, wenn ich so überlege, 30 Jahre, das ist ein richtig guter und langer Weg. Ich wollte ihn nicht anders erlebt haben. Und ich kam dann als junger Christ da in die Gemeinde hinein. Und die Christen haben mir gesagt, beten ist was ganz, ganz Tolles. Beten ist total wichtig, beten ist entscheidend, beten ist quasi das Atmen des Glaubens, du musst beten lernen. Und die waren so begeistert. Und ich weiß noch, als ich dann in die ersten Gebetstreffen dieser Gemeinde kam, merkte ich, da kommen nur ganz wenige Leute. Da ist ja irgendwie was komisch. Einerseits sagen mir die Christen die ganze Zeit, Gebet ist quasi neben Bibellesen absolut wesentlich. Aber wenn es drauf ankommt, sind die gar nicht da. Und ich war so ein ganz junger Christ, ein paar Wochen dabei, ging in diese Gebetstreffen und die Christen fehlten. Ein paar Leute haben dann miteinander gebetet. Und wenn wir gebetet haben, habe ich das oft dann so erlebt als junger Christ, ich war total motiviert zu beten, weil Jesus Christus mein Herz gepackt hatte. Und dann saß ich da und war voller Emotion und Energie und wollte beten. Meine christlichen Geschwister saßen. Und es war so, als ob es nicht schnell genug sein könnte, dass diese Gebetsrunde wieder zu Ende ist. Ich weiß, ihr kennt sowas alles nicht, deswegen erzähle ich es ja auch, damit man sich da nochmal reindenkt. Und ich dachte, das gibt's ja wohl überhaupt nicht. Einerseits wird gesagt, beten ist total wesentlich, aber andererseits scheint Gebet total mühsam zu sein. Und ich habe entdeckt, dass Christen für viele andere Themen in ihrem Leben Zeit haben, aber relativ wenig Zeit für Gebet. Und am Anfang war ich dann sehr richtend. Ich dachte, oh, was sind das für Christen? Und die meinen das ja nicht ernst und dieses Gerede. Und ich habe nicht begriffen, was in einem Christenleben passiert, dass man das so empfinden kann. Aber nach einer gewissen Zeit, ich war eine gewisse Zeit Christ, da bin ich genau auf die gleiche Spur gekommen, wie die Christen in dieser kleinen Baptistengemeinde, wo ich Christ geworden war. Und ich erlebte es auf einmal wie sie. Ich machte nämlich die Erfahrung, dass Gott eine Reihe Gebete nicht erhört. Und nicht erhörte Gebete hindern ein intensives Gebetsleben. Wenn der Eindruck in einem wächst, der wuchs dann in mir, das bringt sowieso nicht so viel. Da geht die Motivation zum Beten flöten. Denn als junger Christ habe ich gedacht, Gebet bewegt was. Aber als ich dann länger dabei war, habe ich dann so viele Gebete mittlerweile gehabt, die nichts bewegt haben. Und ich merkte, das hat meinen Pegel runtergebracht. Und auf einmal war ich auch so ein Christ, wie all die anderen in dieser Gemeinde. Und wenn wir dann unsere Gebetszeit hatten, zum Beispiel in unserer Jugendstunde, da haben wir noch gebetet. Und dann habe ich geguckt, dass wir da schnell auch fertig werden. Kurzes Gebet irgendwie, viele haben sich auch nicht beteiligt. Dann das Amen und dann sind wir in den Mainzer Rat gegangen oder zum Italiener und haben den Abend noch lange ausklingen lassen. Beim Gebet kurz, bei der Gemeinschaft lang. Und so ist es bei vielen Christen geblieben. Ne? So haben es auch die Jünger erlebt. Die Jünger von Jesus, ihr müsst euch vorstellen, die sind in Israel groß geworden. In Israel wurde viel gebetet. Ich sage das nachher noch ein bisschen genauer. Gebet war in Israel was Normales. Die Jünger haben das so miterlebt, dass Gebet zu ihrem Leben gehört, zu ihrer Kultur gehört. Aber die haben das wahrscheinlich auch so dröge, so trocken, so rituell erlebt. Denn als sie Jesus über die Schulter schauen und Jesus konkret beobachten und erleben, kommen sie irgendwann an den Punkt, dass sie ihn fragen, Herr, Lehre uns beten. Die Art, wie du betest, was bei dir passiert, das ist so inspirierend, so interessant. Das scheint ja so effektiv zu sein. Könntest du uns nicht beten beibringen? Und es ging ja den Leuten öfter mit Jesus so. Als Jesus gepredigt hat, heißt es einmal, er lehrte sie mit Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Da war was dahinter, das hat Spaß gemacht, dem Kerl zuzuhören. Das war lebensnah, da hat sich was bewegt. Und bei den Pharisäern war das so eine langweilige Geschichte. Und manchmal habe ich das Gefühl, so geht's uns auch. Entweder ist unser Glaube total langweilig und oberflächlich, ich muss das ehrlich mal sagen, so manche christliche Veranstaltungen, die finde ich sowas von langweilig, vorhersagbar, trocken. Und das haben die Jünger auch so erlebt. Und als sie dann Jesus beobachten, merken, dieser Original Jesus, der macht es ganz anders, wie wir es aus unserem religiösen Riten kennen. Da haben sie den Wunsch gehabt, kannst du uns nicht beten beibringen? So ging es mir den Sommer auch, dass ich in meiner Studienzeit gesagt habe, ich möchte auch geistlich, auch im Gebet wieder einen Schritt weitergehen und habe eine Reihe Bücher dazu gelesen. Und daraus ist es in mir gewachsen, dass ich gerne diese Predigtreihe halten wollte. Und einen Buchtipp möchte ich euch gleich mal am Anfang geben. Das ist ein Buch von Torrey. Torrey ist jemand, der hat im 19. und 20. Jahrhundert gelebt. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Macht des Gebets und das Beten in Vollmacht. Dieses Buch, ein kleines Büchlein, kostet nur 5,95 Euro. Ich habe unser Bücherlädle gebeten, ein paar Exemplare heute mal aufzulegen. Dieses Buch hat Christen in Wales so bewegt, dass eine Erweckung ausbrach in Wales zur Jahrhundertwende, die ganz Europa erfasst hat. Dieses kleine Büchlein hat Christen in China inspiriert und motiviert, dass sie anfingen zu beten, und in China begann eine Erweckung zur Jahrhundertwende. Und an x anderen Stellen der Erde hat dieses kleine Büchlein wie ein Feuerzeug gewirkt und trockenes Land angezündet. Und als ich es den Sommer las, ist auch mein Herz angezündet worden für Gebet. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Man kann so ein Kapitel immer in 2-3 Wochen ein kleines Kapitel lesen. Und das ist wirklich sehr inspirierend. Die Macht des Gebets von Torrey. Als Jesus eben diese Frage hört, in Lukas 11 wird ihm diese Frage gestellt von seinen Jüngern, Herr, lehre uns beten, da antwortet er ihnen, und der bekannte Teil der Antwort ist dann das Vaterunser. Und das Vaterunser werden wir beim nächsten und übernächsten Mal uns genau anschauen. Er stellt aber dem Vaterunser etwas voran. Und das, was er ihm voranstellt, das beschäftigt uns heute in dieser Predigt. Und ich will euch den Text mal lesen. Da spricht Jesus, nachdem er gefragt wird, ich lese es aber nach der Matthäus-Überlieferung, und dann sagt er in Matthäus 6 ab Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das ist die Antwort, die Jesus ihnen gibt. In der Antwort gibt er ihnen 2 Korrekturen und eine Ermutigung. Und um die geht's. Es geht um die 2 Korrekturen, die wir alle brauchen, wenn es ums Thema Gebet geht, und um die Ermutigung, die wir auch alle nötig haben. Die Dinge stellt Jesus dem Gebet voran. Während er im Vater unser beantwortet, was wir konkret beten sollen, ist ihm zuerst wichtig, wie wir beten oder wie wir es nicht tun sollen. Und das sind ganz wichtige Punkte, nicht nur Israel betreffend, sondern uns alle miteinander betreffend. Erstens, macht es nicht wie die Heuchler. Jesus sagt ihnen, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten. Macht es nicht wie die Heuchler. Eigentlich eine ziemlich klare Aussage, sei kein Heuchler. Ein Heuchler ist ein Mensch, der etwas vorgibt, was er nicht lebt. Und es ist Jesus ganz wichtig, der möchte, dass wir authentisch sind. Das, was wir vorgeben, soll auch in unserem Leben Tatsache sein. Und darum ringt er mit uns. Er ringt übrigens mit all den Frommen. Es scheint ein Problem über die Zeit zu werden, dass wenn man fromm leben will, dass man irgendwann mehr Schein als Sein hat. Dass mehr im Schaufenster steht, als es im Laden bei uns zu kaufen gibt. Das scheint ein typisches Problem zu sein, wenn man als Christ versucht, ernsthaft zu leben. Und das Heuchlertum scheint bei ernsthaften Christen ein größeres Problem zu sein, als bei Christen, die ihr Leben eher lau und locker leben. Denn ich baue eine Spannung auf, vielleicht in meinem Leben. Ich will etwas wirklich umsetzen und darstellen, was mir selbst aber nicht gelingt. Und irgendwann muss ich entweder einräumen, ich packe es nicht, oder ich tue eben so, als ob. Und das ist unsere ganz große Gefahr, die wir alle haben, dass wir so tun, als ob. Und wenn man bei uns mal über die Schulter schauen würde, am Morgen, unter der Woche, zwischendurch, würde man einen ganz anderen Kerl sehen, als wir vielleicht sonst präsentieren. Seid nicht wie die Heuchler. Täuscht nicht. Im jüdischen Alltag war nun das Gebet sehr fest verankert. Hier heißt es ja, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, zu beten. Heuchler beten. Ganz wichtig mal festzustellen. Man denkt ja manchmal so, ja, man muss schon so ein aufrichtiger Christ sein, um zu beten. Nein, nein, man kann ein Heuchler sein und beten. Und hier beschreibt Jesus die öffentliche Situation. Sie beten öffentlich. Im griechischen Grundtext steht da ein Wort drin, bei Straßen, das sind Hauptstraßen. Die Typen stehen an den Hauptstraßen und zwar an den Kreuzungen, wird man richtig gut gesehen. Im Judentum war es nun üblich, dreimal am Tag zu beten. Es gab das Morgengebet, das Schacharit, das musste bis zum Mittag erledigt werden. Dann gab es das Mittagsgebet, das ist die Mincha, die wurde bis zum Abend erledigt. Und das Abendgebet, das Marif, das konnte bis in der Nacht irgendwann erledigt werden. Und diese Gebetsform, die der Jude da dreimal am Tag auszuführen hatte, das wurde immer im Stehen ausgeführt. Gebetet wurde im Stehen mit erhobenen Händen. So betet der Jude. Und wenn ihr mal so Bilder von der Klagemauer gesehen habt, dann ist der Jude mit seinem Oberkörper in Bewegung und betet. So wird gebetet. Und wenn ihr die alten christlichen Kirchen seht, also von aramäischen Kirchen mal aus dem Gottesdienst, Bilder oder aus der syrischen Kirche oder eben die alten Ostkirchen, da seht ihr ganz oft, dass die Leute im Gottesdienst so stehen. Haben teilweise den Kopf bedeckt, je nach ihrer Theologie da, und dann haben die Hände erhoben und beten. So wird gebetet, und wie gesagt, der Jude ist dann noch kräftig so dabei. Und der Jude sollte dreimal am Tag beten, nicht wie im Islam, wo die Zeit genau festgelegt ist. Der Jude konnte eben in diesen Zeiträumen beten. Irgendwann am Vormittag, Nachmittag und Abend. Und dann blieb der Typ eben stehen. Es war ja was, wie es verordnet war. Hat die Hände gehoben. Wahrscheinlich hat er dann seinen Oberkörper bewegt und hat dann laut gebetet. Und das hat er an diesen Straßenkreuzungen gemacht. Und hier wird gesagt, in den Synagogen. Und das Problem, das an der Stelle auftritt, ist nicht das öffentliche Gebet. Das muss ich dazu sagen. Hier heißt es ja, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es. Ihr Problem ist, da ist ein Motiv. Sie lieben es. Die machen was da draus. Das gefällt denen. Jetzt, wenn man das nicht vollständig lesen würde, würde man denken, die lieben es, öffentlich zu beten. Man soll nicht öffentlich beten. Nein. Text geht ja weiter, ne? Denn sie lieben es, damit sie von den Menschen gesehen werden. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht das öffentliche Beten an Kreuzungen, sollte halt nicht zum Verkehrshindernis werden. Das Problem ist nicht das öffentliche Gebet in der Synagoge. Jesus hat ja auch öffentlich gebetet. Die erste Gemeinde hat öffentlich gebetet. Das war einer ihrer Grundwerte, dass sie zusammengekommen sind und gebetet haben. Das Problem, auf das Jesus uns hier aufmerksam macht, ist ein ganz ernsthaftes. Sie tun das, sie lieben es zu tun, sie lieben es zu beten. Wenn ich das mal so sagen darf. Das sind Leute, die das Gebet lieben. Das können Leute sein, die die großen Beter in dieser jüdischen Gemeinde waren. Sagen wir, hey, wo ist ein guter Beter? Sag mir mal einer, der hier beten kann. Oh, guck dir den oder die an. Die beten. Die lieben es zu beten. Die sind engagiert im Gebet. Und nach außen sieht es perfekt aus. Kriegt man selber noch vielleicht ein blödes Gefühl, so, ich so beten könnte. Wie der formuliert. Und wie der da dabei ist und der hört fast gar nicht auf. Mensch, super Beter. Das Problem ist nicht zu sehen. Das Problem liegt im Herzen. Sie lieben es, um von Menschen gesehen zu werden. Und da passiert was ganz Verrücktes. In diesem Gebet ist der Fokus nicht auf Gott ausgerichtet, sondern auf Menschen. Es sieht so aus, als ob der Fokus auf Gott ausgerichtet wäre. Sie beten zu Gott. Aber das ist eine Täuschung. Sie beten gar nicht zu Gott. Sie beten gar nicht, damit Gott irgendwas tut oder mit einem Kontakt zu Gott entsteht, sondern sie beten, um von Menschen gesehen zu werden. Und Jesus ermuntert uns in diesem ersten Hinweis, dass wir uns nicht selbst darstellen wollen, sollen im Gebet. Diese Leute stellen sich selbst dar, vielleicht ihre Geistlichkeit, vielleicht, ich weiß nicht, was die darstellen. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge hervorragende Ausführungen. Einen Teil der Predigt habe ich mir von ihm da geliehen. Der ist richtig gut. Dietrich Bonhoeffer ist eher einer meiner Lieblingsautoren. Von ihm liest man 3 der 4 Seiten, hat so viel Inhalt wie in modernen Büchern in 200 Seiten. Wer nicht gerne viel liest, sollte Bonhoeffer lesen. Er hat ganz viel, ganz schnell. Und Bonhoeffer sagt, man kann diese Selbstdarstellung nicht nur vor anderen Menschen, wie jetzt Jesus das hier unmittelbar sagt, um andere zu beeindrucken, haben auch, aber das kann ich auch vor mir selbst machen. Ich kann da an Platz gehen und beten und kann ein Gebet formulieren und dann so das Gefühl haben, so, boah, das hast du jetzt aber klasse formuliert. Boah, Gott muss ja hören, so wie du, und wie du noch diese Bibelstelle eingearbeitet und diesen geistlichen Fokus draufgebracht hast. Du machst es klasse. Und man betet für sich selbst. Oder man betet in Gebetsgemeinschaften für andere. Sind beeindruckt. Boah, der kann aber beten. Heute sage ich keinen Namen, sonst denkt ihr noch, ich will eine Botschaft unterbringen. Nein, nein, wenn ich der Uta was zu sagen habe, sage ich es ihr persönlich. Also wenn ich bete, sagt Jesus hier, dann stehe ich in der Gefahr, dass ich mich selbst mit mir beschäftige. Dass auf einmal Fragen mein Beten leiten, wie bete ich richtig? Wie komme ich an mit dem, wie ich bete? Oder man hat so das Gefühl, das habe ich jetzt aber blöd gebetet. Gesagt, würde man normal sagen, aber habe ich aber blöd gebetet? Und dann fühlt man sich schlecht. So, was denkt der andere jetzt? Ich habe das grammatikalisch gar nicht gut nach Hause gebracht. Den Satz so gut begonnen, aber dann im Dativ geendet. Was ist denn da los? Wie peinlich. Ich habe auch schon Leute gefragt im Lauf meiner 20 Jahre, wo ich Pastor bin, sagt, sag mal, warum betest du eigentlich nie öffentlich? Ja, ich kann das nicht so gut. Und sie meinten in der Regel, ich kann mich nicht so gut ausdrücken. Und deswegen betet man nicht öffentlich. Das ist der Punkt, den Jesus hier anspricht. Sag mal, was ist denn dein Fokus? Willst du zeigen, dass du grammatikalisch ein einwandfreies Deutsch sprichst? Oder Englisch oder Französisch oder was immer deine Muttersprache ist. Worum geht es gerade beim Beten? Willst du anderen zeigen, wie toll du bist? Dann wendet sich ja dein Gebet zum anderen. Jesus sagt, das ist ein Grundproblem, wir müssen das lösen. Es geht nicht beim Beten darum, was andere denken. Beim Gebet geht es zunächst um Gott, was eigentlich fast offensichtlich ist, das muss man ja gar nicht erwähnen. Eigentlich ist es völlig logisch, liegt doch auf der Hand, dass Gebet sich an Gott richtet und nicht an meinen Nächsten. Aber er sagt, Vorsicht, Menschen, ich selber, aber auch andere. Es gibt auch eine weitere Form, dass ich mich beim Gebet mit anderen beschäftige. Das ist die Form des Betikens. Kennt ihr das? Ja, ne? Betiken. Das ist die Mischform aus Beten und Predigen. Nach dem Motto, was ich schon immer mal dem anderen sagen wollte. Herr, und wir danken dir, dass wir nicht so oft ins Kino gehen müssen, weil du uns befreit hast, weil wir so viel Freude an deinem Wort haben, weil du das Glück unseres Lebens bist und ein Bier reicht. Herr, ich danke dir für das eine Bier und danke, dass du uns bewahrst, ein zweites Bier zu trinken. Und eigentlich wäre der Punkt zu sagen, weißt du was, ich finde, du gehst viel zu oft ins Kino und trinkst zu viel Bier. Betiken, das in Gemeinden oft erlebt, dass es dann Leute gibt, die mit der Predigt nicht einverstanden waren. Und nach der Predigt, es war früher üblich, wurde dann noch eine Gebetsgemeinschaft gepflegt. Und dann hat man in der Gebetsgemeinschaft den Prediger korrigiert. Und noch ergänzt, noch ein paar geistliche Wahrheiten und Bibelstellen hinzugefügt, die er in seiner Rede nun vergessen hatte. Betiken, eine Mischform aus diesen beiden. Und dann bete ich auf einmal berechnend. Ich demonstriere, ich zeige meine Geistlichkeit, meine Einsicht, meine Bibelkenntnis. Und ich benutze das Gebet, um etwas völlig anderes zu transportieren. Das ist ein Problem. Jesus sagt, hört mal Leute, das ist ein Problem. Wenn ihr betet, seine Jünger fragen ja, Herr, lehre uns beten. Und die erste Antwort, die Jesus gibt, sagt, hey, bete einfach zu Gott. Lass alles andere aus dem Gebet draußen. Guck einfach, dass dein Gebet authentisch zu Gott geht. Und dann sagt das ihnen ja, er sagt ja, also wenn du dann betest, dann geh in deine Kammer und schließ die Tür. Wenn du die Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater und so weiter. Geh in deine Kammer. Hier ist ein Wort im Grundtext gebraucht, das die Speisekammer eines Hauses gebraucht. Die Speisekammer war der einzige Raum in einem jüdischen Bauernhaus, das abschließbar war. Alle anderen Räume waren offen, aber die Speisekammer war abschließbar. Ich habe so gedacht, in der Speisekammer beten. Habt ihr euch das mal? Überlegt mal. Wo die Süßigkeiten gelagert sind oder die Oliven, je nachdem, was für eine Geschmacksrichtung ihr habt. In der Speisekammer beten. Also, okay, das ist schon ein Ding. In der Speisekammer beten. Der Raum ist abschließbar und es war der einzige Raum im Haus, der nicht eingesehen werden konnte von außen. Ob Jesus das übertragen meint oder wörtlich meint, da haben sich die Ausleger immer wieder mit auseinandergesetzt. Der Kirchenvater Origenes hat gesagt, nicht zu diesem Text, nicht der Ort schadet, also an der Kreuzung beten, der Synagoge beten, der Speisekammer beten, nicht der Ort schadet, sondern die Art und der Zweck. Also die Art wäre die Selbstdarstellung und der Zweck Menschen beeindrucken. Jesus will uns sagen, dass in der Kammer unseres Herzens, das ist mal allegorisch ausgelegt, dass in dem, was in unserem Herzen läuft, es wirklich klar sein muss. Dass mein Gebet für Gott ist, dass ich mich nicht selber darstellen will, dass ich nicht mir vor mir selbst gefallen will, dass ich nicht anderen gefallen will, dass ich keine Botschaften unterbringen will, sondern dass ich unmittelbar und direkt mit meinem Gott rede. Hey, wenn ihr betet, die Jünger fragen, Jesus, du betest genial, was ist dein Geheimnis? Die Antwort von Jesus heißt, ich bete direkt zu Gott. Ich lasse alles andere weg. Das entspannt Gebet auch enorm. Das ist ein ganz einfaches Gebet. Ich bete aus meinem Herzen direkt zu Gott. Und wenn du betest, bet aus deinem Herzen direkt zu Gott. So, seid ihr noch dabei? Okay, dann gehen wir weiter. Jetzt könnten wir die zweite Kritik betrachten, aber wir schauen uns erstmal die Ermutigung an. Es ist ja pädagogisch einfach wertvoller, so vorzugehen. Jesus ermutigt seine Jünger und er sagt ihnen etwas, was mich lange irritiert hat. Matthäus 6, Vers 8, der Schlüssel zum ganzen Text. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also als ich das als junger Christ gelesen habe, die Stelle, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe gedacht, ja, dann ist aber Gebet überflüssig. Ich meine, wenn er eh weiß, was nötig ist, warum soll ich dann noch beten? Gebet ist überflüssig. Es gibt aber auch nur eine alternative Sicht dieser Aussage und die lautet, Gott ist im Bilde. Dieser Text sagt uns, Gott ist im Bilde. Gott ist im Bilde. Er kennt uns und er weiß alles über uns. Er weiß, was wir brauchen, er weiß, worin wir stehen, er ist völlig im Bilde und Gott ist wohlwollend zu uns. Eigentlich sagt Jesus hier an der, das ist die Ermutigung, hey, Gott ist total wohlwollend zu dir eingestellt. Weißt du was, du musst jetzt nicht irgendwie den Hermann vor ihm machen, den Kasper, den Verrückten, den Strategen, den Methodengläubigen. Gott ist im Bilde. Der weiß, wer du bist, der weiß, was du drauf hast, der kennt deine Grenzen, der weiß deine Schmerzen, der kennt dich durch und durch und er meint es gut mit dir. Und dieser Satz ist der Rahmen für ein befreites Beten, der die Begegnung eines Kindes mit seinem Vater möglich macht. Wir können ganz unbefangen, unkompliziert, einfach so wie wir sind, zu diesem Gott kommen. Jesus sagt, denn euer Vater weiß. Er stellt Gott als Vater vor. Vater wird Gott dadurch, dass Jesus Christus mein Erlöser wird und die Adoption stattfindet. Gott ist nicht für jeden Menschen einfach Vater. Man hat auch kein Recht, einfach so zu Gott zu kommen, so wenig wie ich das Recht habe, einfach zum Stuttgarter Oberbürgermeister zu gehen, anzuklopfen und zu sagen, ich hätte mal einen Vorschlag für die Verkehrsführung. Ich hätte mal eine Frage zur sozialen Lage der Stadt. Ich komme da gar nicht hin. Ich komme nicht einfach zu solchen Persönlichkeiten. So kann ich auch nicht einfach zu Gott kommen. Die Idee, ich könnte einfach so beten, ist eine Illusion, Leute. Wir können nur durch Jesus zu Gott kommen und sein Gehör finden. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt er in Johannes 14, Vers 6. Das heißt, man kann nicht einfach hier diesen Vater ansprechen ohne Jesus. Es geht nur über Jesus und nur, weil Jesus für uns einsteht. Auf eigene Rechnung ist nichts zu flicken an der Kiste. Ist der Rahmen für dieses befreite Beten. Der Vater weiß, er wird mein Vater. Und wenn er mein Vater geworden ist, dann weiß er, wie es in meinem Leben aussieht. Und ich begegne ihm nun als sein Kind. Jetzt stellt euch das richtig vor. Das Kind kommt zum Vater. Und der Vater hat verrückte Gefühle für Kinder. Wer ist von euch Vater? Kann ich mal sehen? Das ist die Stunde der Wahrheit. Gell? Es sind nicht zu viele. Das ist interessant. Väter sind heute Morgen nicht da. Wenn ein Kind geboren wird, dann passiert etwas im Leben eines Vaters. Heute sind Tanja und Benny das erste Mal wieder da. Seid herzlich willkommen. Und der Benny schrieb mir eine Mail und sagte, das ist was Göttliches, was passiert so mit so einem Kind. Ja, genau. Alle Vaterschaft kommt vom Himmel. Das bewegt was in unserem Herzen. Wenn man sich wirklich aufs Kind einlässt, das bewegt etwas im Herzen eines Vaters, das ist nicht mehr rational. Und dann, wenn dieses Kind größer wird, gibt es Möglichkeiten, dass das Kind das Herz des Vaters berühren kann, auf eine Art, die man nicht beschreiben kann, aber die zu einer totalen Offenheit führt. Meine Kids können mein Herz berühren wie keine anderen Jugendlichen ihres Alters, weil sie meine Kinder sind, weil ich ihnen so zugewandt bin, weil ich eine Sehnsucht habe, sie zu verstehen. Und wenn meine Kinder sich vor mir selber darstellen wollen und mir ihre Leistungen und Erfolge und ihre Wichtigkeit und ihre Klugheit demonstrieren wollen, dann berührt mich das eher komisch. Denke ich, habe ich so einen Leistungsrahmen aufgebaut, dass du dich hier so darstellen musst? Ich freue mich total, wenn meine Kinder in meinem Umfeld völlig unbefangen sind, wenn sie vergessen, was für einen Beruf ich habe, wenn sie vergessen, alles, wofür man mich respektieren oder schätzen könnte oder anerkennen könnte, so von außen. Ich wünsche mir, dass die mein Herz berühren, dass wir auf Du und Du sind. Ich prügel mich mal ganz gern mit meinem Sohn. Ich finde das klasse. Und wenn meine Tochter sich bei mir über meine Schulter legt und mich dann anguckt, weil sie wieder was will, ihr wisst ja, wie Mädels das so machen, ne? Da muss ich alle Schutzschilde hochfahren. Nicht Ja zu sagen. Und es ist gut, das ist so gedacht. Und es ist die Idee, die hier steckt. Der Vater weiß. Wir müssen den Vater nicht überzeugen, uns was Gutes zu tun. Der Vater ist mit allen Fasern seiner Existenz darauf programmiert, uns Gutes zu tun. Wir sind seine Kinder. Er liebt uns, wenn wir durch Jesus seine Kinder geworden sind. Bonhoeffer sagt in diesem Zusammenhang, im Verhältnis auch zum Heuchler, ein Heuchler will nicht Gott beeindrucken, sondern Menschen. Er hat keine Haltung des Glaubens, keine Haltung des Vertrauens gefunden. Das Kind hat ein Vertrauensverhältnis zum Vater gefunden. Der Heuchler hat kein Vertrauen. Er vertraut ja gar nicht Gott. Er richtet sich ja auch gar nicht an Gott. Es geht ja gar nicht darum, dass Gott irgendwie hier ins Spiel kommt. Er will ja ins Spiel kommen. Er will sich ja präsentieren. Und die Alternative liegt darin, diese Beziehung zum Vater zu erhalten und in dieser Beziehung zu leben. Der Heuchler vertraut sich selbst. Bonhoeffer hat einen ganz verrückten Gedanken. Er sagt, der Heuchler betet und er wartet nicht auf Gottes Antwort. Er wird selber zur Antwort des Gebets. Er wartet nicht auf Gott. Das ist ihm alles zu nervig, modern gesagt. Er wird selbst zur Antwort. Er beantwortet seine Gebete selbst. Er braucht keinen Vater, der ihn versorgt. Er wendet sich auch nicht an den Vater, der ihn versorgt. Im Grunde genommen glaubt er dem Vater nicht. Er lebt nach dem Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das klingt ja unheimlich fromm, aber ist ja völlig daneben vom Inhalt. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nach dem Motto, wenn du dir nicht selbst hilfst, hilft dir auch Gott nicht. Aber meine Kinder können sich je nach Alter an vielen Stellen nicht selber helfen. Sie brauchen mich als Vater. Und das weiß ich. Und ich bin sehr gerne für sie bereit, Vater zu sein und für sie zu sorgen. Das ist für mich eine Freude, das ist ein Glück. Wenn Gott, der Vater, nicht wüsste, was wir brauchen, müssten wir Kinder anfangen, berechnen zu werden. Wir müssten überlegen, wir müssten reflektieren, sagt Bonhoeffer. Wir müssten überlegen, wie bringen wir es jetzt dem Vater bei? Wie formuliere ich es jetzt präzise? Welche Methode muss ich wählen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie stimme ich ihn günstig? Wie stimme ich Gott günstig? Kennt ihr den Gedanken? Wie bringe ich es ihm an? Wir haben da Richtungen gehabt in der christlichen Kirche, da wurden dann Methoden entwickelt, wie man Gebete formulieren muss, damit Gott antwortet. Wie kann man erhörlich beten? Zuerst muss man das machen, dann muss man das machen, das darf man auf keinen Fall machen und dann muss man das machen. Oh, jetzt hast du aber die falschen Worte gewählt. Jetzt kann Gott nicht hören. Das Kind denkt überhaupt nicht drüber nach, es reflektiert nicht über den Punkt, wie es dem Vater die Dinge präsentiert. Denn unser Vater weiß ja, das ist ein unheimliches Geschenk. Hey, ich muss es nicht perfekt formulieren, ich muss es nicht richtig formulieren, ich muss es gar nicht nach irgendwelchen Methoden formulieren, ich muss schon gar nicht Formeln verwenden, um Gott irgendwie zu bewegen, um etwas bei ihm zu bewirken. So, er ist mein Vater. Und das Gebet, das er wünscht, ist das Herzensgebet. Und das ist das Erste, was Jesus ja seinen Jüngern hier deutlich macht. Hey, seid nicht wie Heuchler, die was für andere machen oder für sich selbst. Werdet Menschen, die von Herz zu Herz mit dem Vater in Beziehung stehen. Und das Herzensgebet kann man beten, wenn man von Herzen mit dem Vater verbunden ist. Und dieses Herzensgebet aufgrund dieser Zusage hat einen doppelten Segen. Gott ist immer eher da als mein Gebet. Manche Leute sagen, ja, und dann ist es schiefgegangen, weil ich nicht gebetet habe. Sorry, ich teile dieses Gottesbild nicht. Ich teile es nicht. Gott ist immer vor meinem Gebet da. Und die Idee, du hast nicht gebetet, klar, kann ja auch nichts passieren, du hast ja auch nicht gebetet. Jesus stellt all dem, was er später über Gebet sagen wird, das voraus und sagt, das ist nicht der Punkt. Der Vater weiß. Der ist nicht so ein berechnender Chef. Ja, wenn du nicht in der Gehaltserhöhung fragst, kriegst du auch keine. Pech gehabt. Der Vater ist so drauf, dass er sagt, ich hab was zu geben. Ich geb's dir gerne. Ich such dich. Hey, Aufmerksamkeit. Hallo. Kannst du mal dein Herz öffnen? Ich hab was für dich. Und er will uns beschenken. Das ist seine Idee. Gott ist immer schon eher da als unser Gebet. Dass wir es dann im Gebet nochmal mit ihm verhandeln, das ist, wir reden dann nochmal drüber. Aber beschlossen ist es schon lange. Und vielleicht ist das Gebet einfach nur, dass ich bereit werde, es dann auch entgegenzunehmen. Vielleicht sind ja meine Hände so gefüllt mit anderem Zeug, dass ich gar keinen Platz habe für das, was Gott Gutes hat. Und der Vater weiß, was ich brauche. Ich weiß auch, was ich brauche. Da haben wir den Rebellionskonflikt. Und ich denke so, oh Gott, du versorgst mich nicht gut, also muss ich mich selber versorgen. Der Vater steht da und sagt, ich habe doch alles, was du brauchst. Jetzt mal weg mit dem Zeug, lass dich mal beschenken. Und wir stehen da mit unserem ganzen Kram vor Gott so, Herr, segne meine Vorhaben, segne die Gegenstände, segne meine Pläne. Und Gott sitzt im Himmel und sagt, nein, ich werde es nicht segnen. Warum? Es ist nicht gut für dich. Das wird dir schaden mittelfristig. Du siehst es im Augenblick nicht, bist auch ein Kind, du überblickst es noch nicht. Aber ich will dein Leben so lenken, dass es am Ende richtig top ist. Und deswegen werde ich das jetzt nicht segnen. Aber weißt du was, ich habe alles vorbereitet. Alles liegt bereit. Kannst du mal deine Hände leeren und dich zu mir wenden und kommen und empfangen? Jetzt sind wir beim jüdischen Gebet. Wir sollten vielmehr mit erhobenen Händen beten, liebe Gemeinde. Empfangen. Auch äußerlich zum Ausdruck bringen, dass wir Empfangende sind. Wir sind nicht Gefangene, wir sind Empfangende. Und manchmal haben wir unsere Hände in der Hosentasche, gell? Brauchen wir nichts? Gott möchte, was ist das der eigentliche Sinn des Herzensgebet? Dass wir vor ihn kommen und sagen, Mensch Papa, wie laufen die Dinge? Und der Papa sagt, schön, dass du da bist. Ja, schon ganz viel vorbereitet. Und wir haben die Prüfung vorbereitet und wir haben deine Zukunft vorbereitet und wir haben die wirtschaftliche Veränderung in diesem Land vorbereitet. Sind deine Hände leer? Ich will sie füllen. Das Herzensgebet. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Das Bitten macht so viel Sinn, wenn ich weiß, der Vater ist mir gut gestellt. Ich bitte lieber Leute um Gefallen. So als Pastor muss ich das ja häufiger mal machen, dass ich Leute von euch fragen muss. Jetzt die Gebetstage kommen und dann musste ich Lilian als Leiterin unserer Lobpreisarbeit fragen. Und was heißt musste? Das musste vom Vorgang her. Ob wir an den Abenden in irgendeiner Form Musik haben können und gemeinsam singen können. Und es war für mich eine große Freude, die Lilian zu fragen, weil sie eine totale Bereitschaft hat, dieser Gemeinde zu dienen, weil sie eine totale Bereitschaft hat, mit ihrer Gabe zu dienen. Und das ganze Team, das da ist, hat auch eine grundsätzlich bereite Diensthaltung. Das machen die ganz, ganz fein in unserer Gemeinde. Das muss man wirklich sagen. Und dann fällt es mir total leicht, diese Bitte auszusprechen. Jetzt gibt es auch Leute, ich werde die jetzt nicht namentlich nennen, von denen kriege ich in der Regel immer Nein. Die sind immer irgendwie beschäftigt, beruflich, persönlich, irgendwie, haben eigentlich nie Zeit. Eigentlich könnte ich es mir auch sparen, sie zu fragen, aber manchmal mache ich es mir schon zum Spaß, einfach zu fragen. Ich denke so, vielleicht fällt es dir mal irgendwann auf. Vielleicht fällt es dir ja mal irgendwann auf. Wäre doch toll, wenn deinem Herzen mal ein bisschen mehr Platz ist, als nur für dich und deine Family. Und jedenfalls, Menschen zu fragen, die mit der Grundhaltung, bei mir gibt's nichts, unterwegs sind, ehrlich, die frage ich ungern. Ihr? Macht nicht so Spaß, immer sich da eine Abfuhr einzuholen, macht ja nicht so Spaß, oder? Hallo? Ja? Holt ihr euch immer eine blutige Nase? Also ich auch nicht, mir macht es keinen Spaß. Aber Leute zu fragen, die bereit sind, wenn ihr umzieht, an Leute zu denken, die gerne bereit sind, selbstlos euch einen Samstag zu helfen. Marianne zieht demnächst und Peter um. Wer ist bereit, ihnen zu helfen bei dem Umzug? Wenn sie wissen, wer bereit ist, die fragen viel lieber. Nicht zu wissen, wird er mir helfen wollen, das macht die Frage schwer. Gott will uns an der Stelle beibringen, sagt, ich stehe da und ich bin bereit, dir zu helfen. Ich bin bereit für dich. Du kannst mich fragen. So, das ist das Herzensgebet. Und dann geht Jesus weiter und sagt es dann, die zweite Mahnung. Er sagt, plappert nicht wie die Nationen. Wenn ihr betet, macht nicht viele Worte. Gott ist gegen Wortdrescherei beim Beten. Schlatter, einer der Ausleger des Neuen Testamentes, schreibt, Jesus untersagt die Massenhaftigkeit des Betens und stellt die Juden nicht gebetslos, sondern mit einem Übermaß an Gebet belastet dar. Das Problem der Juden war nicht, dass die nicht gebetet haben. Die haben zu viel gebetet. Mit zu vielen Worten gebetet, zu viel Tamtam gemacht. Nicht plappern wie die Nationen. Was bedeutet das? Das Gottesbild, das dahinter steckt, die Nationen, die nicht Juden sind, die Nationen, das ist rein sprachlich. Das waren Leute, die haben gedacht, sie müssten Gott beschwören. So Gebetsmühlen, wie viel Ave Maria beten, wie viel mal irgendwelche Formeln beten. Und Jesus sagt, über diese Formeln und dieses Gottbeschwören läuft es nicht. Man denkt, man könnte Götter bewegen, magische Kräfte da zum Einfluss bringen. So sehen es die Nationen, die Kulte in der Zeit. Aber Gott sagt, es sind nicht die vielen Worte, die dein Gebet erhörlich machen. Du lebst ein Leben auf der Bühne vor einem Zuschauer. Gott ist dein Zuschauer. Du lebst dein Leben auf der Bühne vor diesem einen wesentlichen Zuschauer. Das klare, das von Herz kommende, ganz auf Gott ausgerichtete Gebet ist das richtige Gebet. Das bekommt jeder von uns hin, der sein Herz auf Gott ausrichtet. Gott will uns diese Art des Gebets beibringen und dann schneidet er unsere Worte zurück. Nicht die Länge unserer Gebete, nicht der Wortschwall sind vor Gott wichtig, damit unser Gebet erhört wird. Er weiß ja eh schon alles. Kurze Gebete mit wenigen Worten sind erhörungsfähig. Kurze Gebete mit wenigen Worten sind erhörungsfähig. Heißt es, dass wir kurz beten sollen? Kann es heißen. Aber wenn zwei sich verlieben und zusammensitzen und man sagen würde, wisst ihr was, ihr habt in 5 Minuten eure Infos ausgetauscht, geht wieder auseinander. Das würden die zwei Verliebten sehr unangenehm empfinden. Da gibt es ja ein wortgewaltiges Schweigen über Stunden. Und die Abende verrinnen und die Nächte verrinnen. Wenn sie verheiratet sind, ich hoffe, ihr habt berauschende Nächte, die weggehen, wo man viel zu wenig Schlaf am Ende hat. Gott hat sich so gedacht. Er ist ein Romantiker. Die Länge kommt über die Begegnung, weil Herzen sich begegnen, weil wir beieinander sein wollen. Ich bin so gern bei dir. Ich will noch nicht gehen. Das ist eine ganz andere Perspektive als jemand, der meint, mit vielen Worten, vielem Reden, irgendwie eine Stunde jetzt mit Gebet zu füllen. Und das war's. Ich komme zum Fazit. Die Jünger fragen Jesus, wie soll man beten? Und Jesus sagt, hört mal, wenn ihr betet, betet zu Gott und zu niemand anderem. Betet im Vertrauen, dass der Vater euch gut gestellt ist. Und betet ganz einfach. So, wenn du jetzt herausgefordert bist zu beten, vielleicht bei den Gebetstagen oder an anderer Stelle, dann möchte ich dir Mut machen. Denk nicht drüber nach, was die anderen jetzt über dein Gebet sagen. Versuch auch anderen nichts durch dein Gebet zu sagen, sondern versuch doch zu Gott zu beten. Versuch echt zu sein und ganz einfach. Mach nicht viele Worte. Wenn du denkst, ich kann nicht gut genug reden, das ist für Gebet kein Kriterium, ist unwichtig, ob du gut reden kannst oder nicht. Ob deine Sätze grammatikalisch top sind, ob sie Poesie sind, das ist für Gott völlig unwichtig. Für Gott ist es wichtig, dass dein Gebet ein Herzensgebet ist. Gott möchte, dass du und er von Herz zu Herz ihm begegnen. Bist du ein Mensch, der von Herzen betet? Das ist die geistliche Frage, ist auch die Frage, die mit den letzten Predigten letztlich zusammenhängt. Bist du jemand, der ein Gebet abarbeitet, wie er es von Kindertagen an gewohnt ist? Vielleicht auch in Volksmissionsstil? Oder bist du jemanden, dessen Herz Gott begegnet, wenn er betet? Vielleicht in einem Satz. Und dein Herz ist mit Gottes Herz verbunden. Gottes liebste Gebete sind Gebete, die von Herzen kommen und die einfach sind. Und das kann jeder von uns. Jeder, der sein Herz mit Gott verbindet, kann ein Herzensgebet sprechen. Und jeder von uns ist in der Lage, ein einfaches Gebet zu sprechen. Jeder kann das. Aber wieder haben wir die Frage, wie geht's deinem Herzen? Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn von ihm gehen die Ströme des Lebens aus. Sprüche 4, Vers 23. Wie geht es deinem Herzen? Gott ist so bewegt über den Zustand unserer Herzen. Gott ringt so sehr um unsere Herzen. In deinem Leben ist so viel kompliziert geworden, weil dein Herz so unklar ist, weil in deinem Herzen so viel anderes ist. Deswegen ist dein Leben so kompliziert. Wenn in deinem Herzen klare Wege sind, klare Entscheidungen, klare Prioritäten, dann klärt sich auch dein Leben. Und dann fließt aus deinem Herzen des Herzens Gebet und es ist ein einfaches Gebet. Beten ist ganz einfach, wenn das Herz ganz klar ist. Lasst uns miteinander beten.